Hallihallo und Hallöchen, so kurz vor Weihnachten zur Ausgabe Nummer 32 von Behind the Story. Ich bin Wolfgang Jung und bin der Host in dieser Sendung. Und wie immer geht es in dieser Episode um eine Heldenreise. Und zwar um die Heldenreise meines Gastes, der heute bei mir im Studio ist. Wir reden über Karriere, über Leben, über Wendepunkte, über Krisen, über Ups und Downs und alles, was ich meinem Gast so entlocken kann. Ziel ist wie immer, dass du aus der Vita des Gastes ein bisschen was lernst und er selbst vielleicht auch nochmal die eine oder andere Reflexion auf sein Leben hat. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne ein Abo da oder ein Like oder ja, schreib mir einfach, da würde ich mich sehr freuen. Übrigens, kleiner Hinweis in eigener Sache, ab jetzt gibt es uns auch als Behind the Story bei Spotify und Co. Vielen Dank da an das Team von Campix im Hintergrund in Berlin, die irgendwie die Streams so getrennt haben, dass jetzt alles separat auch erreichbar ist. Vielen Dank dafür, besonders an Marco und an Bob. Ja, dann starten wir rein in die Ausgabe 32, so mitten im Vorweihnachtsfieber, hätte ich fast gesagt. Ich möchte euch gerne meinen Gast heute vorstellen. Mein Gast heute ist eine Empfehlung, die ich bekommen habe, weil jemand gesagt hat, diesen Menschen musst du unbedingt einladen, der hat eine spannende Vita und ist außerdem ein sehr angenehmer Gesprächsgast. Und ja, dann mache ich das natürlich auch. Mein Gast heute ist nämlich Joachim Giese. Joachim glaubt an die Kraft des Lernens und hilft deswegen auch schon im beruflichen Kontext Menschen auf persönlicher Entwicklungsebene. Sein Antrieb, Lernen soll Mut machen. Darüber werden wir heute ein bisschen reden und warum er es gut findet, Menschen zu befähigen, neue Wege zu gehen. Joachim wurde mir beschrieben als jemand, der gut zuhört, der Strukturen hinterfragt und immer wieder neue Wege sucht, Wissen zugänglich zu machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Er arbeitet als Vorstand der WBS-Gruppe, aber seine Haltung zur Bildung geht weit darüber hinaus und darüber reden wir heute. Was ihn auszeichnet, ist seine Ruhe, sein reflektierter Blick und ein echtes Interesse daran, wie Lernen im Kopf, im Herzen und im täglichen Handeln wirkt. Das klingt alles sehr, sehr spannend und genau wie du draußen kenne ich Joachim ja nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, ich hole ihn jetzt auch rein. Ich sage herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen Joachim Giese.
Ja, vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank für die Einladung und für die spannende Einleitung.
Ja, gerne. Ich bin gespannt, welchen Weg wir heute so ein bisschen gemeinsam reflektieren und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch einen sehr durchgetakteten Tag und ja, dann geht mein Dank auch an deine Kollegin. Ich versuche, den Namen richtig auszusprechen. Das ist, glaube ich, ein chinesischer Name. Sag du doch einfach, wie sie heißt.
Ja, es spricht sich, glaube ich, Xiu Shang aus.
Xiu Shang, genau. Also dann liebe Grüße an die Xiu Shang, die das ganz nett mit uns administriert hat, dass wir jetzt final im Studio zusammensitzen. Ganz toll. Ja, mein Lieber, du bist Vorstandsmitglied oder Vorstandsvorsitzender der WBS-Gruppe. Bei euch geht es im Kontext um Lernen, aber in meinem Podcast geht es ja nie so richtig um Business. Es ist ja kein Business-Talk, sondern wir schauen uns die Heldenreise des Gastes an. Deswegen würde ich einfach mal hinterfragen. Wir starten immer so in der gewohnten Welt des Mangels, so nennen wir das in der Heldenreise. Das heißt, wir gucken uns an, wo kommt denn der Protagonist eigentlich her? Vielleicht erzählst du mal sowas über deine ersten Jahre. Ich würde sagen, du bist zur Grundschule. Wo bist du aufgewachsen? Wie war so die familiäre Situation? Wo war der kleine Joachim zu Hause?
Ja, das ist ein spannender Einstieg. Und tatsächlich, wenn ich an Mangel denke, würde ich sagen, ich habe da erstmal eigentlich keinen Mangel erfahren. Also ich habe eigentlich eine sehr behütete und gute Kindheit als fünftes Kind, als zweiter Sohn mit drei Schwestern bin ich aufgewachsen und als jüngster sozusagen aufgewachsen dort in einer Familie im Emsland. Also ja, sehr in einer behüteten Kleinstadt und habe mich da auch in den ersten Jahren sehr, sehr wohl gefühlt. Mein Vater hatte ein Autohaus, das heißt, ich habe auch damals sehr viel vom Thema Unternehmen, Wirtschaft, Führung und so weiter auch mitbekommen. Und das hat mich sicherlich auch durch mein ganzes Leben, aber natürlich auch durch die Kindheit begleitet, dieser ganz spezielle Blick darauf.
Wenn man mit vier Geschwistern, auch noch vier älteren Geschwistern aufwächst, prägt einen das fürs Leben und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, man ist natürlich immer der Jüngere. Man ist immer der, der sich manche Themen oder manchmal Kompetenz für Themen erstmal erarbeiten muss, weil man der Jüngste ist und da glauben die einem nicht unbedingt das. Das ist schon mal ganz spannend und ehrlicherweise bin ich ja auch derjenige unter meinen Geschwistern, der einen, ja, sagen wir mal, einen direktesten Weg in die Wirtschaft eingeschlagen hat und dem man auch durchaus eine Zahlenkompetenz nachweist. Und das musste ich mir aber auch erstmal erarbeiten bei meinen Geschwistern, dass sie mir das auch abnehmen.
Ich würde jetzt aus dem, was du gesagt hast, schon zwei Dinge ableiten und dich einfach mal bitten, zu prüfen, ob das, was ich sozusagen antizipiere aus deiner Geschichte bis jetzt, ob das stimmt. Also ich würde sagen, als jüngstes Kind von 5 lernt man relativ früh, sich auch durchzusetzen in jeglicher Form. Ja, also ich überlege mir, jemand, der als Vorstandsmitglied in der Gruppe arbeitet, muss auch im Karriereweg sich durchgesetzt haben hier und da. Liegt da der Grund dafür, dass du mit Durchsetzen sozusagen kein Problem hast, unter anderem in der Kindheit? Das wäre die eine Frage. Und die zweite ist, du führst ein Unternehmen, du führst Teams, du leitest Menschen an und hast in deinem privaten Umfeld ja offensichtlich auch aktuell und über dein ganzes Leben gehabt eine große Familie. Ich vermute mal, dass wenn man 4 Geschwister hat, man auch sehr viel Verwandte, Onkels, Tanten und so weiter oder Kinder der Geschwister hat. Soziales Miteinander ist Teil deines Berufs geworden, weil du auch in so einer Familienumgebung lebst. Gibt es da Synergien oder sagst du, hat eigentlich beides nichts mit meiner Kindheit zu tun?
Es hat immer alles mit Kindheit zu tun, aber ich glaube, dass mich da was anderes geprägt hat. Also ich bin, glaube ich, eher behütet aufgewachsen und bin aber auch, und das hat was mit dem Thema Unternehmerfamilie auch zu tun. Ich bin mit großem oder gesundem Selbstbewusstsein aufgewachsen, so dass ich mir eigentlich alles zutrauen durfte und eigentlich immer gesagt habe, egal was ich mir vornehme, das wird mir schon gelingen. Das ist eher etwas, was mich die nächsten Jahre immer so mitgeprägt hat. Ein großes Selbstbewusstsein würde ich, oder Durchsetzungsfähigkeit würde ich eher nicht unterschreiben, weil ich habe das eher erlebt, dass ich mir viele Dinge als jüngstes von 5 Geschwistern nicht erkämpfen musste. Das haben nämlich meine Geschwister für mich gemacht. Also all solche Themen wie, wie lange darf ich rausgehen und darf ich das auch alleine machen oder haben meine Eltern immer Angst, dass ich irgendwo verloren gehe, das hatte ich alles gar nicht. Ich war der 5., die anderen hatten das für mich durchgekämpft. Viele Dinge, die sie da auch damals schon durchgekämpft haben, haben sie gut gemacht und ich habe davon profitieren können. Also da habe ich habe von denen abschauen können, wie man argumentiert. Also das kann man bei älteren Geschwistern, glaube ich, gut abschauen. Wie kann man seine Eltern überzeugen? Wie kann man sein Umfeld überzeugen? Ohne, dass ich das selber üben musste. Das ist auch so, dass danach bei mir auch nicht gleich im Anschluss dann kam, dass ich das jetzt umsetzen möchte und dass ich eine erfolgreiche Führungskraft werden möchte. Ich habe dann ja das Autohaus meines Vaters, obwohl ich dafür vorgesehen war, nicht übernommen. Irgendwie wollte ich das damals gar nicht. Also ich hatte mir das damals auch weder vorgenommen noch wirklich zugetraut. Ich hätte das in sehr jungen Jahren schon übernehmen müssen und habe das nicht gemacht. Also insofern war das mir, glaube ich, nicht gleich in die Wiege gelegt. Mhm. Aber gute Voraussetzungen habe ich dann doch mitgenommen, habe ich später
gemacht. Also haben dir deine Geschwister den einen oder anderen Weg schon geebnet, dadurch, dass sie ihn selbst schon gegangen sind und du konntest dann hinterherlaufen sozusagen, musstest nicht alles wieder argumentieren an der Stelle.
Vielleicht habe ich damals schon gelernt, dass es ganz gut ist, wenn andere Leute auch Wege für einen aufmachen und Dinge für einen durchkämpfen und manchmal kann man davon auch profitieren.
Mhm. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinen Geschwistern? Habt ihr ein enges Verhältnis oder seid ihr weit zerstreut auch oder eng zusammen, lokal jetzt?
Also lokal sind wir nicht eng beieinander. Insofern sehen wir uns übers Jahr einige Male. Was ich immer toll finde, wir haben ein wunderbares Familientreffen mit allen Geschwistern und den Nichten und Neffen. Und dann ist das immer ein toller Termin pro Jahr, dass wir dann so eine Gruppe von 25 bis 30 Familienmitgliedern sind. Und das ist immer ein wunderbares Zusammenkommen.
Schön. Jetzt kommt irgendwann die Grundschulzeit. Da ist es natürlich, glaube ich, auch mega praktisch, wenn man jede Menge ältere Geschwister hat. Aber ich weiß ja nicht, wie weit ihr auseinander seid. Aber du kommst ja irgendwann in die Grundschule. War das sozusagen in deiner Hood? Konntest du dahin laufen? Wurdest du dahin gefahren? Wie war das so? Und was warst du für ein Schülertyp?
Also einerseits, glaube ich, konnte da relativ früh schon hinfahren, weil es war eine Kleinstadt und das war alles nah beieinander. Ich glaube, mein Schulweg waren aber schon so 2-3 Kilometer. Irgendwie bin ich da hingekommen. Ich weiß das gar nicht mehr so, aber das war jetzt nicht so ein großes Thema. Auch da hatten meine Eltern nicht viel Angst, dass ich da unterwegs verloren gehe und habe auch gar nicht in Erinnerung, dass ich da viel begleitet und betreut werden musste. Als Schüler war ich damals tatsächlich aber schon sehr, vielleicht ein Stück weit faul, kann man sagen. Ich habe zum Beispiel nie meine Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise habe die Hausaufgaben auf dem Weg zur Schule gemacht, mir da nicht viel Gedanken gemacht. Damals also schon sehr ökonomisch gedacht, was das angeht, was das Lernen angeht, habe ich so meine eigenen Wege schon gehabt. Aber es ist mir auch einigermaßen leicht gefallen, da bin ich ganz gut auch durchgekommen.
Ja, man sagt ja, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, ne? Und ich sag mal, in der Grundschule lässt sich das noch ganz gut realisieren. Die Frage ist, wie ging es dann weiter? Also bei uns hier in Hessen ist das so, du hast 4 Grundschuljahre. War das damals bei mir auch so? Und dann entschied man sich, bei uns gab es dann noch so eine Förderstufe, wo man 2 Jahre entscheiden konnte, nachher welchen Zweig schlägt man ein. Wie war das bei dir? Wie ging es da weiter?
Nach der Grundschule ging es auf das Gymnasium mit einer Orientierungsstufe, aber dann ging es dann im Gymnasium auch direkt weiter.
War für dich da schon klar, dass du Autohaus, dass das für dich kein Ding ist, oder kam das irgendwann später? Wann kam so zum ersten Mal das Bewusstsein, dass du irgendwie eine Leidenschaft gespürt hast oder auch gedacht hast, nee, einfach, das möchte ich auf keinen Fall machen?
Ja, ich glaube, ich habe doch lange Zeit immer gedacht, ich mache das. War immer so, in so einer Kleinstadt ist das auch bekannt natürlich so, da ist immer so, dass alle davon ausgegangen sind, ich werde das wohl mal übernehmen, das Unternehmen. Das hatte 70 Mitarbeiter, also war auch nicht ganz klein. Mhm. Das war recht bekannt und ich glaube, so bis zur Pubertät, wenn man sich dann andere Gedanken macht, was das Leben so von einem will oder was man im Leben so macht und was auch Sinn eines Berufslebens sein soll, was man sich so da in der Zeit überlegt, da kam so das Grübeln und Zweifeln und das war dann schon zur Abiturzeit auch ein Stück weit so. Ich bin mit Rücksicht auf diese beruflichen Pläne dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. Das heißt, ich habe auch die Stadt gewechselt für den Unterricht, bin in eine Schule dann 20 Kilometer weitergegangen, damit ich dann Wirtschaftsabitur gemacht habe, um da schon mal ein bisschen in diese Richtung reinzugehen. Ne? Mhm. Das war schon mal die erste Richtungsentscheidung, die ich da eingeschlagen habe.
Jetzt kommt ja ein gutes Selbstbewusstsein, so hast du vorhin gesagt, dass das vielleicht so eine Prägung ist, die du mitgenommen hast, kommt ja unter anderem auch dadurch, wenn Eltern einem das zutrauen oder geben. Meine Frage, die dahinter steht, ist, dein Verhältnis zu deinen Eltern, zu deinem Vater, zu deiner Mutter, Selbstbewusstsein, haben die dir immer das Gefühl gegeben, du bist so, wie du bist, gut, du bist zu Hause angenommen und so weiter? Oder hattest du irgendwie auch manche Gefühle in der Zeit, dass du so denkst, ah, da hatte ich irgendwie einen Mangel oder damit habe ich zu kämpfen gehabt?
Nein, ich hatte da eigentlich nicht zu kämpfen. Also ich bin nicht mit allen Dingen auf einer Linie mit meinen Eltern gewesen, aber diese unterschiedlichen Linien, die kannten die von meinen Geschwistern, die tatsächlich auch ein ganzes Stück älter sind als ich, die so aus der Nach-Abo-Zeit gekommen sind. Also die haben ganz andere Geschichten mit denen durchgekämpft. Und meine Andersartigkeit wurde eigentlich von meinen Eltern gut aufgenommen. Also ich habe tatsächlich damals so als, weiß gar nicht wann das war, 15-, 16-Jähriger schulterlange Haare gehabt. Das war dann schon gar nicht mehr so ein Thema für meine Eltern, weil die haben es ein bisschen gelassen aufgenommen, haben gesagt, der wird sich die Haare schon rechtzeitig abschneiden, da haben wir gar kein Problem mit. Also diese Gelassenheit, die haben die halt gelernt durch die älteren Geschwister. Und davon habe ich eben auch profitiert. Ich durfte so sein, wie ich sein wollte, weil die darauf vertraut haben, dass das im Grunde ganz normale Entwicklungszyklen sind. Und was auch ich sonst so ausprobieren wollte als Jugendlicher, durfte ich auch ausprobieren. Habe alle normalen Sachen, die so Jugendliche damals ausprobiert haben, oder dass ich da aus dem Nähkästchen plaudere, konnte ich ganz normal machen und hatte auch ein Zutrauen meiner Eltern, dass ich da auch mich zurechtfinde. Mhm.
Vertrauen, Zutrauen, sind das Dinge, die du heute in deinem familiären Umkreis auch so weitergibst? Würdest du sagen, so wie man es empfängt, so lebt man es später dann auch?
Ja, ich denke, das sind schon Grundwerte, die mir ganz wichtig sind, die ich gemeinsam mit meiner Frau und meinen Kindern weitergegeben habe, die ja längst schon ihre eigenen beruflichen Wege gehen. Das habe ich denen auf jeden Fall mitgegeben. Das Einzige, was ich denen, sagen wir mal, da reden wir ja gleich nochmal drüber, nicht so mitgegeben habe, ist, dass ich mich so eingemischt habe beim Thema Berufswahl. Weil ist mir ganz wichtig, da müssen die ihren eigenen Weg finden, da kann ich sie sowieso nur bedingt beeinflussen.
Da hätte ich dich jetzt auch nochmal zu gefragt, das steht noch hier auf meinem Zettel. Jetzt war ja der Vater Besitzer von einem Autohaus, sicherlich zu Recht stolz auch, Ich glaube, in der Zeit hatten Autohäuser auch noch viel leichtere Bedingungen. Es soll nicht sein, sagen, dass das leicht war. Ja, es war auch ein Business. Aber heute ist, glaube ich, noch viel härter der Markt. Und was ich aber sagen will, ist, der Vater hatte bestimmt so das Ziel, jetzt habe ich den Joachim und ist ein cleverer Kerl und hat das alles von seinen Geschwistern übernommen. Und jetzt geht er auch noch aufs Abitur, macht er Abitur, geht aufs Gymnasium, macht auch noch ein Wirtschaftsabitur. Ich glaube, auch bei einem Wirtschaftsabitur denken Mensch, dem ein Unternehmen gehört noch, da könnte mein Sohn in meine Fußstapfen treten. Irgendwann kam ja der Moment, in dem du für dich entschieden hast, nee, also Autohaus auf Dauer, das wird nicht meins, ich habe irgendwie ein Spür was anderes, und hast ihm das gesagt. Wie war denn da die Reaktion oder wie fand das Gespräch statt?
Also ehrlicherweise habe ich diese Entscheidung noch ein Stück weit aufgeschoben, weil irgendwann habe ich so nach dem Abitur überlegt, was mache ich mit meinem Leben, und hatte eigentlich innerlich den Wunsch, Literaturwissenschaften oder was Ähnliches, ähnlich geisteswissenschaftliches, Schönes auszustudieren, ja, hatte mir das vorgenommen und habe dann aber tatsächlich, um mir Wege offen zu halten, dann stattdessen Betriebswirtschaft studiert, weil die Alternative wäre gewesen, dass ich zu einer Autohändlerfachschule gegangen wäre. Da hätte ich innerhalb von kürzester Zeit das Handwerk eines Autohändlers gelernt, aber dann wäre ich sehr, sehr festgelegt. Da habe ich gedacht, komm, dann machst du lieber was Allgemeineres. Die Literatur kannst du auch an anderer Stelle noch verwirklichen. Kommt vielleicht dann auch später. Habe es mir dann entsprechend offen gehalten. Deswegen habe ich erst Betriebswirtschaft studiert, und gegen Ende des Studiums musste dann die Entscheidung fallen, wo ich dann gesagt habe, ich werde das nicht tun. Und das war ein sehr schwieriges Gespräch mit meinem Vater. Ja, er war auch sehr enttäuscht. Das hat uns auch eine Zeit gekostet, bis wir das überwunden haben. Muss tatsächlich auch sagen, hat mich dann später auch einiges gekostet, weil danach gehst du ja dann auch einen anderen beruflichen Weg und dann vergleichst du natürlich auch mit dem, was du ausgeschlagen hast, ja. Und ich bin auch nicht beruflich sofort sehr erfolgreich gewesen. Ich bin auch nicht immer beruflich sehr zufrieden gewesen mit dem, was ich da gemacht habe, sondern habe öfter meinen Job auch gewechselt, weil es mir dann doch langweilig wurde mit dem, was ich gemacht habe. Es war immer eine Zeit lang gut. Habe ich gemerkt, Mensch, so viel kannst du da gar nicht bewirken. So abwechslungsreich ist es nicht. Und ab und an habe ich das auch mal vergleicht mit dem Thema Leiten eines Autohauses und auch mit dem Geld, was ich dann damals verdient hätte. Und das ist dann auch nicht unbedingt immer positiv gewesen.
Das heißt, das Autohaus ging auch parallel noch weiter? Wurde übergeben an jemand anderen oder?
Tatsächlich nur relativ kurz. Also mein Vater hat sich dann auf den Weg gemacht, hat gesagt, da muss ich es verkaufen, und hatte gedacht, das ist dann ein jahrelanger Prozess. Und das ging dann ziemlich schnell. Also hat sich relativ schnell jemand gemeldet und ihm dann gute Konditionen geboten, und dann hat er es auch sofort verkauft. Also er hat da nicht lange gezögert. Hätte ich auch sagen können, ist mir zu früh und jetzt weiß ich mal, dass es verkäuflich ist und was ich dafür bekomme, und ich betreibe es noch ein paar Jahre weiter. Damit ist mein Vater dann auch sehr viel früher in Rente gegangen, als er das wollte. Also und das ist eher auch das, was ich ein Stück weit immer bedauert habe, oder was mir auch für ihn leid getan hat. Er hätte das sicherlich ein bisschen länger gemacht. So. Damit natürlich das, was Unternehmer sich eigentlich wünschen, einen langsamen Ausklang aus dem beruflichen Leben herauszubekommen, womit ja eigentlich Unternehmer gesegnet sind, dass sie, wenn sie einen Nachfolger haben, wenn es auch noch jemand aus der Familie ist oder sei es auch jemand, den man langsam heranholt, kann man nach und nach aussteigen. Das ging nicht, dann ist er halt von einem Tag auf den anderen zu 100% ausgestiegen. Und dann gab es noch leider eine tragische Wende später. Das war kurz vor der Wende, ne? Und das heißt, damals waren ja Autohändler, hatten immer noch mal die große Herausforderung, dass sie einen großen Gebrauchtwagenbestand hatten. Der drückt einen Verkaufspreis, weil das war jetzt ja eine Bürde, die man mitkaufen musste. Und dann kam die Wende, und der Käufer konnte dann nach der Wende die gebrauchten Autos, die er dann doch relativ günstig gekauft hatte, dann mit einem guten Gewinn sehr schnell weiterverkaufen. Das hat mein Vater natürlich auch mitgesehen, hat gesagt, okay, es war jetzt gerade ein knappes halbes Jahr, um dass wir das verpasst haben. Hätte er ein Jahr später verkauft, dann hätte er das mitnehmen können. Das war die kleine Tragik im Nachhinein.
Da gibt es eine Parallele, eine lustige, ich habe die schon mal im Podcast erzählt. Ich habe damals mit 20 studiert und hatte dann die Gelegenheit, hier, ich wohne auf so einem 3000-Seelendorf, und hatte die Gelegenheit, hier eine Videothek zu übernehmen. Ich habe da gejobbt während dem Studium. Der Betreiber sagte dann, ach, das möchte ich nicht machen, möchte mehr, ist mir jetzt zu wenig Umsatz. Also war schon ein gewisser Gewinn da. Ich habe es ja gesehen, ich habe ja da gearbeitet. Aber jetzt, man konnte da nicht reich werden, man konnte aber ein Studium gut finanzieren. Mhm. Habe ich mir damals gedacht, ach komm, kratze deine paar D-Mark oder Euro zusammen. Waren ja, glaube ich, noch D-Mark. Egal, auf jeden Fall habe ich im Oktober 89 die Videothek gekauft. Und ich wohne ja hier in der Nähe von Fulda, so ganz grob. Das heißt, direkt an der ehemaligen Grenze, das sind so 40 Kilometer. Ja. Und dann gingen die Grenzen auf und dann ging es mir ähnlich wie dem Käufer des Autohauses. Ja. Ich hatte plötzlich eine Wahnsinnsnachfrage. Also da hat das Universum mir und dem Käufer eures Autohauses was Gutes getan, in dem Sinn, dass dann ein wahnsinniger Nachfragemarkt natürlich nachgerückt ist. Die Leute alle so, wohl Auto, ich glaube, Autos und Videos. Das waren, glaube ich, die zwei am meisten nachgefragten Produkte damals. Ja. Also da gibt es Parallelen. Ich wollte aber nochmal auf dein Leben zurück, Joachim, und danke, dass du das auch so ausführlich erzählst. Jetzt klingt das alles so, also eine behütete Kindheit, vier Geschwister, die auch einem den Weg so ein bisschen ebnen, auch einen mitnehmen, man hat ein ganz gutes Verhältnis, die Eltern lassen einen eigentlich ganz gut sich selbst auch entwickeln, man entwickelt ein Selbstbewusstsein. Schule, Grundschule, Teenagerzeit, das klang jetzt alles sehr smooth. Meine Frage ist, jetzt bist du ja quasi schon im Studium in deiner Vita. Meine Frage, wann hast du denn so zum ersten Mal eine Hürde gespürt, ein Problem gespürt, einen Widerstand gespürt, wo du sagst, okay, im Nachhinein, das war ein Moment meines Lebens, wo ich mit zum ersten Mal mit einem echten Problem umgehen musste. Und A, Teil 1 der Frage, wann war das? Und Teil 2, wie bist du damit umgegangen?
Ja, das größte Problem war natürlich, diese Entscheidung zu treffen, die auch so endgültig war und diese Entscheidung mit meinem Vater auch dann auch zu besprechen, das war die größte Hürde. Und dann die Frage, was mache ich denn stattdessen mit meinem Leben? Ja, also das war sicherlich die größte Herausforderung an der Stelle. Und aber ich muss da zurückkommen auf mein großes, auf mein Selbstbewusstsein, das ich damals schon noch hatte, oder ein Bewusstsein, dass das, was ich mir vornehme, mir dann auch gelingt. Also ich hatte keine Angst vor der Zukunft und wusste, ich habe jetzt auch ein gutes Studium hingelegt, ich habe alle Voraussetzungen, es gibt einen Arbeitsmarkt, der sehr gut und gesund ist. Also insofern habe ich mir auch gedacht, das wird schon gelingen, was ich mir vornehme. Also insofern, ja, mir war die Schwere dieser Entscheidung dann bewusst, aber gleichzeitig wusste ich auch, ich komme da zurecht.
Bist du also grundsätzlich so dieser das Glas ist halb voll Typ?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Jetzt hast du dein Studium abgeschlossen, hast diese Hürde hinter dich gebracht. Dein Vater hat auch noch zum Glück seinen Laden ganz gut verkauft. Musste dann wahrscheinlich mit dem Privatierleben zurechtkommen, aber das ist ja nicht unser Fokus heute, sondern die Frage ist ja, wie ging es bei dir weiter? Mhm. Im Studium oder nach dem Studium? Hast du dann mit was angefangen, in welche Berufsrichtung und was war so deine Idee?
Ja, auch da habe ich erstmal so zur Orientierung, um überhaupt einzusteigen ins Berufsleben, habe ich ein Trainee-Programm angefangen. Habe damals ein Trainee-Programm bei Gruner und Jahr angefangen. Das war angelegt auf 18 Monate, ein Trainee-Programm im Personalwesen. Weil was mir schon klar war, ich möchte ins Personalwesen, ich möchte schon beim Thema Führung, Umgang mit Menschen und so weiter, das hat mich schon interessiert, da landen. Aber, und das war etwas, was mich öfter mal im Leben so eingeholt hat, bin ein Mensch mit einem hohen Zahlenverständnis. Wo bin ich dann gelandet? Im Personalcontrolling. Und es gibt da noch so ein Bild, das ich irgendwann mal für LinkedIn herausgeholt habe. Da sitze ich da mit meinem Korthemd und so einer komischen Krawatte und sitzt da und dahinter mir oder neben mir diese riesigen Listen aus der Personalabteilung, die aus dem Keller kamen, die ich da durchgearbeitet habe. Und habe dann schon festgestellt, das war ein Riesenunternehmen aus damaliger Sicht und bin da reingekommen, habe gemerkt, ich kriege nur so wenig mit von diesem Unternehmen, trotz Trainee-Programm, und habe das Trainee-Programm relativ zügig abgebrochen und bin dann in ein mittelständisches Unternehmen mit 300 Mitarbeitenden gegangen und habe dann gemerkt, da fühle ich mich viel wohler, weil ich einfach als Personalreferent, der ich dann da war, habe ich sofort einen Überblick über das ganze Unternehmen kenne mehr oder weniger alle dann persönlich und konnte da ganz anders agieren. Mhm. Also das war schon eine schnelle Kurskorrektur, die ich da gemacht habe. Das mit den Zahlen und auch einer Computeraffinität hat mich aber trotzdem wieder eingeholt. Also auch dort in der Personalabteilung, in der ich dann gearbeitet habe, war ich dann schnell wieder derjenige, der Systeme eingeführt hat. Ich habe SAP-Systeme dann eingeführt und da auch wieder sehr viel mit Zahlen und Fakten und so weiter arbeiten müssen oder dürfen, wie auch immer.
Jetzt sagst du so salopp, sag ich mal, oder so in einem Nebensatz, ja, es war klar, ich gehe dann ins Personalwesen. Auf deinem Weg dahin im Studium, waren es einfach die Fächer, war es einfach das Thema? Oder wo kam diese Begeisterung und wo kam der Wunsch her, in diese Richtung dann zu gehen?
Also das waren schon mal die Vertiefungen auch meines Studiums. Also ich hatte Personal und Marketing und ich habe auch meine Diplomarbeit über Assessment Center geschrieben. Also insofern habe ich da gleich eine Affinität entwickelt und Assessment Center fand ich fantastisch. Habe ich mich dann ja eine ganze Zeit lang mit beschäftigt, selber auch Assessment Center durchlaufen und fand das sehr spannend und habe dann auch gedacht, das wird mich auch wo weiter begleiten.
Cool. Dann machen wir jetzt an der Stelle, du bist jetzt sozusagen in deinem zweiten Job, ja, in deiner Vita, nach dem Trainee abgebrochen, jetzt im mittelständischen Unternehmen, da machen wir gleich weiter. Wir schieben aber jetzt noch was ein und zwar gibt es bei mir eine Schnellfragerunde. Die mache ich immer einfach, um den Menschen so ein bisschen zu charakterisieren und festzustellen, was das eigentlich für ein Typ, ja, Typ Mensch. Deswegen, wenn du bereit bist, würde ich sagen, lassen wir uns mal einfach reinstarten, oder?
Ja, klar, gerne.
Es sind Fragen, meistens kannst du die mit ein, zwei Sätzen beantworten. Wir haben aber keinen Zeitdruck, also nimm dir so viel Zeit, wie du magst. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Schon immer gewesen oder kam das mit dem Alter in Anführungszeichen? Ich sage das mit allem Respekt. Ich glaube, ich bin der Ältere von uns, aber ich kenne es von mir. Ich stehe auch mittlerweile sehr früh auf.
Ach, ich merke schon, dass ich relativ früh aufwache und wenn ich aufwache, stehe ich auch sofort auf. Also ich habe keine Aufwachphase, wo der Wecker fünfmal klingelt, bis ich dann draußen bin, sondern ich stehe auch sofort auf. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich für meinen jetzigen Arbeitgeber gearbeitet habe, wo ich immer von Ahrensburg nach Lübeck fahren musste. Da musste ich immer, ja, da klingelte mein Wecker, weiß ich heute noch immer, 5.38 Uhr. Das war für mich auch ein Stück weit zu früh, aber ist auch gegangen. Und seit ich das nicht mehr mache, nicht mehr jeden Tag nach Lübeck fahren muss, freue ich mich, dass ich dann doch irgendwie eher so bis 6:30 schlafen kann. Aber wie gesagt, ich wache oftmals vor dem Wecker auf, das ist eigentlich die Regel, und dann stehe ich auch sofort auf.
Ja, schön, haben wir eine Parallele. Du darfst dir etwas aussuchen für dich selbst. Präsenztraining oder virtuelles Format?
Präsenztraining.
Weil?
Ich glaube an virtuelles Training, muss ich ja auch, Kraft meines Jobs, aber manchmal bin ich natürlich auch des Virtuellen ein bisschen müde und freue mich, wenn man sich sozusagen da ein bisschen näher begegnen kann.
Weihnachtstyp, ja oder nein?
Nein, bin ich nicht. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, habe da einen Weihnachtsbaum gesehen und habe mich gewundert, was der da macht. Also das realisiere ich jedes Jahr später.
Das ist immer wieder erstaunlich, wenn dann doch plötzlich Weihnachten ist. Ne? Ja. Was war denn das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast, für dich?
Oh, was habe ich mir das letzte Geschenk? Ich habe mir vorgestern wunderbare Schuhe gekauft, die ich einfach toll fand, weil die schön aussehen. Und ich gedacht habe, ich brauche mal solche Schuhe, die mir so richtig gut gefallen. Ja? Die habe ich relativ spontan gekauft und mich sehr darüber gefreut.
Cool. Buch oder Podcast?
Buch.
Liest du gerne und viel?
Ja, ich lese gerne. Übrigens auch etwas zwischen Buch und Podcast vielleicht. Ich höre auch gerne Bücher. Also was ich besonders toll finde, ist natürlich, wenn die Bücher vom Autor gelesen werden. Dann fühle ich mich immer mit dem Autor besonders verbunden.
Ja. Ich bin ja schon lange auch im Podcast-Business und das ist häufig so. Also ich sehe da auch sozusagen die Antwort Hörbuch auf der Schiene Podcast. Weil es geht ja dann um Audio. Ja? Und das ist im Endeffekt dasselbe oder ähnlich. Ja? Und ich merke das auch, dass Menschen, die den Podcast regelmäßig hören, sich sehr eng einem verbunden fühlen. Das ist manchmal bei einer Begegnung schwierig, weil man ja selber die Person nicht kennt. Die einen aber ein-, zweimal im Monat, ein-, zwei Stunden ins Wohnzimmer, ins Auto oder sonst wohin lässt, und dann eine Beziehung aufbaut. Also das ist sehr interessant und Audio kann sehr viel mehr transportieren, gerade so Gefühle, finde ich, als natürlich ein Buch. Aber ein Buch hat eine andere Vorteile. Also ich glaube nicht, hier geht es nicht um gut oder böse, sondern einfach, was bevorzugst du?
Ja, da gibt es ein gutes Nebeneinander, finde ich. Und was ich spannend finde, seit ich mehr Hörbücher höre, kann ich das auch das Gehörte besser verstehen. Und was ich immer sehr spannend finde, wenn ich einen Film gucke, dann denke ich immer, also mit Synchronsprecher, dann merke ich plötzlich, Mensch, die Synchronstimme, die kenne ich doch aus dem Film XY. Und also ich habe, glaube ich, da eine Fähigkeit entwickelt, Stimmen auch zu erkennen, diese Synchronstimmen zu erkennen, selbst wenn es nur eine Nebenrolle ist. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass ich relativ häufig Bücher und so weiter höre.
Mhm. Cool. Wann hast du zum letzten Mal und aus welchem Grund so richtig herzhaft gelacht?
War vor ein paar Tagen, aber ich weiß gar nicht mehr genau den Anlass, aber das war auf jeden Fall völliger Nonsens, der sich da entwickelt hatte in einem Gespräch, und das habe ich manchmal selten genug, aber gelegentlich, dass ich dann auch in ein Lachen verfalle, was ich nicht wieder stoppen kann.
Wenn ich merke, ja, das ist aber irgendwie auch ganz schön. Ja. Ja. Welche App benutzt du am meisten?
WhatsApp wahrscheinlich und LinkedIn. Mhm.
Damit liegst du absolut im Mainstream meiner Gäste. Also WhatsApp kommt fast immer und LinkedIn ist natürlich im Business-Segment auch absolut.
Und an Platz 3 kommt dann ChatGPT.
Okay. Mittlerweile tatsächlich so häufig im Alltag?
Also ich habe mir tatsächlich das Googlen abgewöhnt und ich mache fast nur noch ChatGPT.
Okay. So, jetzt sind wir gleich durch. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Obwohl ich Ostfriese bin von der Geburt her.
Wollte ich gerade sagen, trotz der Emsland und so weiter.
Emsland ist ja gar nicht so teeaffin, sondern Ostfriesland. Bin aber nur für die Geburt sozusagen über die Grenze gekommen. Also ich bin nur im Ausweis Ostfriese und bekomme aber auch im außerfriesischen Ausland sowieso keinen Ostfriesentee. Der ist schwer zu bekommen.
Okay. Aber Ausweis Ostfriese, das kannte ich auch noch nicht. Das Wording, das schreibe ich mir auf. Ich nehme aus jedem Podcast auch immer Begriffe mit. Und Ausweis Ostfriese finde ich sehr schön. Ja. Was darf in deinem Kühlschrank zu Hause nie fehlen?
Joghurt für mein tägliches Müsli. Mhm.
Zum Frühstück oder wann gibt es Müsli?
Zum Frühstück, ja. Mhm.
Okay. Gut. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe eine Superkraft. Ich kann in diesem Podcast dafür sorgen, dass du, wenn du dir das jetzt richtig wünschst, die nächsten Tage, sagen wir mal vor Weihnachten, weil du so ein Weihnachtsfan bist, ja, oder zu Weihnachten, eine beliebige Persönlichkeit aus der Weltgeschichte treffen darfst und einen Tag mit ihr verbringen. Egal, ob sie noch lebt oder bereits gestorben ist. Wenn es das tatsächlich gäbe, wen würdest du gern mal einen Tag lang treffen und mit ihm reden?
Oh, ganz groß aufgehängt würde ich sagen, jemand so wie Barack Obama, um die Welt mal wieder richtig in die, ja, sagen wir, in die Bahnen zu bringen, aus denen sie gerade herausgerät. Mhm.
Okay,
Barack Obama. Mit seiner großen, visionären und verbindenden Kraft. Auch wenn der nicht so landet, wie wir uns das gerade vorstellen, oder dann am Ende nicht mehr gelandet ist.
Tatsächlich sind auch die Obamas, also ich habe jetzt, ist ja heute Ausgabe 32, auch ein häufig genannter Mensch an dieser Stelle, aber auch die Frau, also die Michelle. Es gibt viele Menschen, die in meinem Podcast auch gesagt haben, ich würde gerne mal Michelle Obama treffen, weil die auch wahnsinnig stark ist und die irgendwie ja auch vermutlich doch sehr stark ihn auch im Hintergrund beeinflusst, wie das halt so bei ihnen ist und die ihm im Mindset auch viel mitgegeben haben muss, scheinbar. Also ich interpoliere das jetzt aus den Antworten meiner Gäste, aber beide Obamas wurden mehrfach genannt. Also es sind schon interessante Persönlichkeiten. Gut, so, jetzt sind wir aber nichtsdestotrotz nach deinem Trainee, das du abgebrochen hast, weil diese Listen, ich kenne die auch noch, ich habe eine ähnliche Zeit durchlaufen wie du, hatte auch Trainee-Programme und habe auch bei den Listen gesessen, also das Foto mit dem Cordhemd hätte es auch von mir geben können, gibt es zum Glück aber nicht, ja. Aber ich erinnere mich an diese endlosen Lochlisten, also die links und rechts so Löcher hatten und dann unten die Nadeldrucker im Keller da gerattert haben. Und dann musste man da irgendwelche Zahlenkolonnen auswerten. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass du da Reis ausgenommen hast. Jetzt warst du bei dem mittelständischen Unternehmen und hast da im Personalsegment gearbeitet. Warst du zu dem Zeitpunkt glücklich? Hast du gedacht, okay, das ist es? Oder hast du schon irgendwie in dir drin gemerkt, vielleicht geht es doch nochmal woanders hin?
Also ich denke, ich war da schon ganz zufrieden mit meinem Job. Glücklich weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es im Nachhinein sagen kann, aber da war ich erstmal so ganz zufrieden, wie ich da auch angekommen war, dass ich da was bewirken konnte. Und habe auch gedacht, das eine oder andere, wo ich mich so unwohl fühle, ist noch Teil des Spiels, dass du da dich in der Erwachsenenwelt dann auch da bewegst und vielleicht ein bisschen unwohl fühlst, wenn du den ganzen Tag deinen Anzug tragen musst, den du eigentlich sonst nicht tragen würdest oder den du privat auch nicht trägst, dass es also großen Unterschied gab zwischen dem, was man so privat gemacht hat und mit dem, was man beruflich gemacht hat. Also der Unterschied war damals riesig. Ich glaube, das haben heute junge Menschen, die im Beruf sind, haben sicherlich diesen Unterschied nicht. Und wenn es bei der Kleidung anfängt, selbst wenn man in einer Bank arbeitet, selbst da ist der Unterschied nicht mehr so, dass man mit seiner Kleidung sich außerhalb unwohl fühlt. Das war damals ganz entscheidend. Also das habe ich damals gedacht, das ist Teil des Spiels. Das muss dann auch so sein. Aber ich bin immer weiter reingekommen in das ganze Thema Software-Einführungen. Und das war sehr viel Handarbeit damals, so eine SAP-Einführung. Habe mich auch diese Listen wieder eingeholt, in denen man sehr viel dann auch eintragen musste und so weiter. Und ich habe damals sehr gut verdient, weil ich auch Jobs von anderen Leuten mit übernommen habe und so weiter. Und habe dann auch damals, ist mir für mich auch wichtig, so als Erkenntnis, durch den guten Verdienst Schwierigkeiten gehabt, da wieder rauszukommen. Ne? Weil eigentlich bin ich ja immer schnell mal gesprungen vom einen zum anderen. Wenn ich gedacht habe, jetzt ist es mir langweilig, jetzt gehe ich woanders hin. Aber wenn man richtig gut verdient, ist man natürlich dadurch ein bisschen gefangen, weil so schnell findest du nichts auf dem Niveau wieder. Ich hatte dann in der Arzneimittelindustrie so einen Chemietarifvertrag, 16 Monatsgehälter bekommen, weil da ein paar Boni mit dabei waren. Ja, das war fantastisch. Es waren ein paar Boni dabei, weil ich jemanden mit ersetzt hatte und so weiter. Das hat sich für die auch gelohnt. Und dann habe ich so die Entscheidung ein bisschen anders getroffen. Ich habe dann gesagt, vielleicht ist es eine Parallele zu dem, wie ich das mit dem Autohaus damals gemacht habe, dass ich erstmal was studiere, habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Erziehungsurlaub. Mein Sohn war damals ein Jahr alt und da habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt mal eine Auszeit und mache Erziehungsurlaub. Natürlich im vollen Einverständnis mit meiner Frau, die das damals auch sehr gut fand, die das auch wollte. Und dann konnte sie wieder arbeiten, als mein Sohn dann eins war. Und dann habe ich ein Jahr lang Erziehungsurlaub gemacht und das zweite Jahr habe ich in meinem Erziehungsurlaub freiberuflich gearbeitet und dann hat meine Frau auch ein bisschen reduzieren können. Das war eine tolle Zeit, weil wir beide so halbtags gearbeitet haben und ich habe dann damals für AOL einen Fanshop aufgebaut und war dann so in dem New Business, New Economy unterwegs und hatte da auch eine spannende Zeit.
War ja, wenn man das jetzt reflektiert, dann auch schon irgendwie wegweisend für Bildschirmarbeit und Homeoffice und solche Sachen. Oder ich weiß nicht, inwieweit du da zu Hause warst, aber ja. Trotzdem schon ein sehr moderner Arbeitsplatz dann an der Stelle. Ne?
Also das hat sicherlich vieles determiniert für das, was ich später gemacht habe. Ich habe damals schon erfahren, wie schön es sein kann, wenn man komplett frei arbeitet, auch was die Arbeitszeiten angeht. Ich habe sonntags morgens es war jetzt zwar nicht schön, aber es war praktisch, morgens um 5 schon mal Rechnungen geschrieben, bevor mein Sohn aufgewachsen ist und aufgewacht ist. Und da war das gut, dass ich auch ein Frühaufsteher war. Aber dieses freie Arbeiten, hier mal 3 Stunden und da mal 2 Stunden und dann mit dem Kind irgendwo hingehen und später wieder arbeiten, das hat mir damals sehr gefallen. Ich habe auch gemerkt, das funktioniert. Und da habe ich auch ein Vertrauen jetzt gegenüber Mitarbeitenden, dass das bei denen auch funktioniert. Hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass ich das selber erfahren habe. Ja. Aber natürlich auch das Thema IT-Affinität, Internet-Affinität und so weiter kommt wirklich aus der Anfangszeit vom Internet und das hat natürlich eine große Bedeutung bei meinem Job jetzt auch immer gehabt, ne? Weil wir da ja auch immer durchaus ganz, ganz vorne sind, was solche Entwicklungen angeht.
Jetzt möchte ich noch gerne mal 2, 3 Dinge aus dem, was du gerade gesagt hast, noch mal hochholen und mit dir drüber reden. Und zwar einmal habe ich mir hier aufgeschrieben, ich bin ja komplett bei deiner Aussage, ich habe aber noch eine Frage damit in Verbindung. Es gab zu unserer Zeit, als wir jung waren und uns etabliert haben und die Karriere starteten, gab es eben diese B2B und diese B2C-Kategorisierung sehr, sehr stark. Also du hast gesagt, das war Teil des Spiels, eben bestimmte Anzüge oder Kleidung zu tragen an der Arbeit, sich auch anders zu verhalten, auch anders zu sprechen als privat. Heute wächst es ja immer mehr zusammen. Ich komme ja aus dem Marketing und wir sagen häufig, und auch hast du sicherlich auch schon, ist dir das schon begegnet, sei authentisch, sei echt, sei einfach so, wie du bist. Also es ist ja eine Entwicklung, die eindeutig stattfindet. Ich sage heute in meinen Vorträgen immer, denk nicht in B2B und B2C, sondern denk in H2H, also Human to Human oder Mensch zu Mensch. Das ist, am Ende ist der Einkäufer oder der Softwareentwickler, der in die Agentur kommt am Morgen, der hängt ja nicht seine privaten Überzeugungen, seine Werte, seine Haltung an dem Kleiderständer. Das war damals so. Meine Frage an dich, die wir beide in diesem Podcast diese Zeiten erlebt haben und auch den Wandel erlebt haben jetzt. Ist es für dich eine gute Entwicklung? Ist es für dich okay? Oder sagst du, es gibt auch Dinge, die ich vermisse aus der Zeit?
Nein, also für mich durchweg eine gute Entwicklung, dass für mich diese Unterschiede nicht mehr so krass sind. Also was ich beim Anzug an- und Anzug ausziehen sozusagen manifestiert, hat ja auch manchmal damit zu tun, ob ich am Sonntagabend dann denke, oh Gott, jetzt habe ich wieder 5 Tage vor mir. Das habe ich damals mehr gespürt, so dieses Gefühl, es gibt ein Wochenende und danach gibt es wieder eine Woche, wo ich dann arbeiten muss, dass diese Übergänge fließender geworden sind und dass das dadurch aber besser geworden ist. Ne? Also ich habe das schon durchaus als erleichternd empfunden, dass man auch am Wochenende oder am Abend mal arbeitet. Das ist für mich kein entgrenztes Arbeiten gewesen, sondern eigentlich ist es für mich leichter gewesen, weil die Unterschiede fließender sind. Mhm. Aber es hat auch damit zu tun, dass man als Mensch nicht unterschiedliche Rollen so stark wahrnimmt, ob man nun privat oder beruflich unterwegs ist. Weil sonst müsstest du ja, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich dann am Wochenende nochmal kurz arbeite, dann muss ich mir einen Anzug anziehen, damit ich die Rolle wirklich wahrnehme. Hm. Und das passiert nicht und das ist tatsächlich auch so, dass ich das jetzt in den letzten, sei es auch 20 Jahren meines Berufslebens nicht mehr so empfinde, dass ich da so einen starken Unterschied machen muss. Hm. Für mich persönlich zumindest.
Ich glaube, dass das auch auf eure Branche, kommen wir ja noch später drauf, aber auf diese Weiterbildungs- und Lernbranche, da wo Menschen eben einfach ihren Weg gehen, um klüger zu werden, um eine andere Qualifikation zu bekommen, eine Riesenrolle spielt, dass ich heute sehr flexibel lernen möchte und kann und dass die Rollen so ein bisschen verschwimmen zwischen, ich habe jetzt eben Wochenende und ich bin jetzt am Arbeiten, sondern dass ich irgendwie so meinen Purpose versuche und meine Intention, meine Energie in so eine Ausbildung auch zu stecken, wann ich möchte, also Stichwort nicht an feste Zeiten gebunden sein oder so. Ich habe noch eine weitere Frage, ich habe sogar noch 2 Fragen zu dem letzten Block. Die erste Frage ist, jetzt sind wir ja bei dir, also ich versuche so ein bisschen, wie du merkst, rauszukitzeln, wo hatte er denn mal eine Klippe? Weil es klingt alles sehr smooth, du warst sehr selbstbewusst, du bist dann also ja offensichtlich auch ohne größere psychische Schwierigkeiten oder Nachfolgen aus diesem Trainee-Programm rausgegangen, woanders hingegangen, bist deinen Weg gegangen. In der Heldenreise und im Storytelling und eigentlich in jedem Leben gibt es ein zentrales Element, das super wichtig ist und darüber haben wir noch nicht gesprochen bei dir. Deswegen jetzt die Frage, hattest du in dieser Phase oder davor oder jetzt im Nachgang wichtige Mentoren, Menschen, bei denen du gesagt hast, da konnte ich immer nachfragen, da habe ich auch nachgefragt oder sagst du, nee, ich war schon sehr, sehr autonom auf meinem Weg bis hierhin?
Ja, tatsächlich, glaube ich, war ich eher autonom auf dem Weg dahin. Also habe ich, vielleicht kann man auch sagen, habe ich mit mir ausgemacht, aber ich habe auch meinen Weg gefunden. Also das glaube ich, dass ich da schon reflektiert bin, aber im Umgang mit mir selbst. Ich habe aber nicht ausdrückliche Mentoren dafür gehabt.
Okay, gut, dann habe ich noch eine Frage und dann sind wir tatsächlich auch durch. Ich bin nämlich gedanklich immer noch bei deinem Vater, ja, und ich konnte irgendwie sehr gut nachvollziehen, als du das so erzählt hast, dass das für ihn schon, sagen wir es mal, wie es ist, wahrscheinlich eine Enttäuschung war, als du dann irgendwann gesagt hast, so, Papa, ich habe mir das überlegt, ich möchte gerne was anderes machen, im Autohaus ist nicht mein Ding und so. Wie ging er denn mit dem weiteren Weg um? Und vor allen Dingen, wie hast du ihm erklärt, was du dann in diesem Trainee-Programm machst? Hat er das verstanden? Hatte er dafür ein Interesse? Und wie ist er damit umgegangen?
Also, ja, ich habe schon dann später gemerkt, dass es gar nicht so leicht war, meinem Vater dann zu zeigen, was ich so mache. Man will ja auch, dass mein Vater einen Stolz entwickelt auf das, was der Sohn macht. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich freiberuflich tätig war, da in meinem Online-Shop, da doch sehr handfest so zu Hause unterwegs war, mit Studenten, die Pakete gepackt haben, die dann nachmittags alle wieder weg sein mussten, diese ganzen Pakete, dass es wieder ordentlich aussieht und so weiter. Und das hat sich mein Vater irgendwann mal angeschaut und Das war so ein Moment, wo er gesagt hat, was ist das denn für ein kleinteiliges Geschäft? Er hat ja nicht die, er hat ja das gesehen, was er gerade gesehen hat, ja, was da so stattfindet. Und er hat nicht die Optionen dahinter gesehen, die ich mir davon auch versprochen hatte, in der Online-Welt unterwegs zu sein mit einem sehr skalierbaren Geschäft. Das war ja der nächste gedachte Schritt eigentlich, auch daraus dann tatsächlich was ganz anderes zu machen. Der hat nur gesehen, was da gerade ist, und das hat ihn erstmal nicht stolz gemacht. Da habe ich gemerkt, da sind wir auseinander, da kann ich ihm noch nicht unbedingt zeigen, dass sich das gelohnt hat, diesen Weg nicht einzugehen. Es gab auch später natürlich die Momente, wo ich dann, ich habe ja im Grunde dann auch wegen zweitem Kind und so weiter diesen Weg mit dem Online-Shop auch abgebrochen, habe mir dann wieder ganz geregelte Tätigkeiten gesucht und habe dann auch nicht genug Geld verdient für das, was ich mir so vorgenommen hatte. Ne? Sprich, gut, wir haben ein Haus gekauft, das Haus war aber kleiner, als wir es gekauft hätten, als wenn ich ein Autohaus übernommen hätte. Ja? Und insofern, da gab es durchaus auch mal Momente, wo wir gedacht haben, könnte auch wohl durchaus mehr Geld sein. Und das, was ich da beruflich gemacht hatte, hat gereicht, aber hat die Wünsche nicht erfüllt. Also da war schon ein Mangel, weil du sagst, irgendwo kommt ja auch ein Heldentum heraus aus dem Mangel.
Ja,
durchaus,
genau.
Durchaus auch eine finanzielle Unzufriedenheit bei mir, so dass ich gedacht habe, ich bin zwar mit den Jobs zufrieden, aber irgendwie kann da auch noch mal mehr passieren. Deswegen habe ich mich dann ja auch auf den Weg gemacht, dass ich eine Führungsposition gesucht habe, die ich anfangs nicht unbedingt so gesehen hatte. Ja? Und habe dann damit auch angefangen und habe dann auch gemerkt, es liegt mir, das funktioniert, und da diesen Weg gehe ich weiter. Ne?
Vielleicht abschließend jetzt zu dieser Phase. Ich würde jetzt mal sagen, du bist da so in einer Orientierungsphase oder ja, versuchst halt rauszufinden, was passt genau auch zur Lebenssituation. Wenn du den Satz vervollständigst, vielleicht bitte, Geld ist für mich
eine gute Basis für eine, ja, gute Basis fürs Glück, weil wenn man Geld hat, gibt Geld Sicherheit und auch Selbstvertrauen.
Jetzt haben wir die Vita soweit durchgesprochen. Wir gucken jetzt gleich mal, wenn das für dich okay ist, so wie es weiterging bis dahin, wo du jetzt bist in der Karriere. Was ich aber nochmal hinterfragen würde, und ich bleib da jetzt mal hartnäckig, ist, wenn du jetzt sozusagen auf deine gesamte Karriere bis heute zurückschaust, und du müsstest mir sagen, was ist denn gefühlt am heftigsten schiefgegangen in der Karriere, nicht privat, also beruflich. Gibt es da was, wo du sagst, das hätte ich ganz anders machen, würde ich in der Retroperspektive ganz anders machen?
Ja, ich glaube, vielleicht habe ich das eine oder andere Mal auch ein bisschen zu schnell den Job gewechselt, hätte da noch mal abwarten können, dass da noch mehr draus wird. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig. Vielleicht war es im Nachhinein auch okay, so schnell zu wechseln, um Optionen wahrzunehmen. Und da war auch mal ein Job dabei, der hat überhaupt nicht funktioniert, und da musste ich dann auch gehen. Also, na gut. Hinter mir ist eine Bildwand. Hinter mir ist eine Bildwand umgekippt, ja.
Genau, hinter dir hat sich einfach die WBS-Gruppe jetzt verabschiedet. Das macht aber nichts, wir zeichnen ja das Video sowieso nur auf für Seeding. Also gar kein Problem, können wir einfach weiterlaufen lassen. Und ich mache das sowieso gerne authentisch. Jetzt sind wir wieder bei der Authentizität, ne? Ist jetzt mal eine Wand umgefallen, macht nichts. Wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen.
Das möchte ich aber erklären sozusagen, weil das kommt ja jetzt komisch rüber. Also wir haben bei uns früher immer eine Wand hinter uns gehabt, damit man nicht sehen kann, wie so der Hintergrund ist beim Gespräch. Und diese Wand benutze ich schon lange nicht mehr, weil wir ja eigentlich mit Teams die virtuellen Hintergründe haben. Aber jetzt sind wir hier in dieser Aufnahmeumgebung und habe gedacht, ich fühle mich wohler, wenn hinter mir nicht irgendwie das ganze Zimmer zu sehen ist und was da sonst noch passiert. Aber diese Wand ist schon so alt, dass sie ein bisschen brüchig ist, deswegen ist sie gerade
zusammen. Das Universum hat jetzt gedacht, okay, du bist stabil genug und so selbstbewusst, du kannst auch ohne Wand den Podcast beenden. Genau. Lieber Joachim, jetzt bist du ja aktuell in dem Job, im Vorstand oder in der Vorstandsgruppe, das weiß ich jetzt gar nicht genau, du bist Vorstand der WBS-Gruppe. Und ihr seid ein Unternehmen, das beschäftigt sich mit Weiterbildung. Habe ich das richtig zusammengefasst? Sag doch mal zwei, drei Dinge zu deinem aktuellen Job und vielleicht dann von dem Punkt, den wir gerade besprochen haben in deinem Leben, bis jetzt, welche Stationen lagen da noch dazwischen?
Ja, also die WBS Training AG ist, das ist unsere Kerngesellschaft, ist ein Unternehmen, das Bildung für Erwachsene, geförderte Bildung für Erwachsene oder berufliche Bildung für Erwachsene anbietet. Am Anfang war das überwiegend die geförderte Bildung, mittlerweile natürlich auch über andere Quellen. Und macht das seit 2009 im virtuellen Klassenzimmer. Das ist das, was besonders ist und was ich auch seit 2007 mit begleiten darf. Diesen Wandel, dass wir aus einer klassischen Weiterbildung, die tatsächlich da sozusagen vor Ort in einem echten Klassenraum stattfindet, gewandelt hat zur virtuellen Weiterbildung. Aus dieser Training AG heraus sind dann noch weitere Unternehmen hervorgegangen, Tochtergesellschaften wie die WBS Schulen, wo wir klassisch Schüler im Pflegebereich, Erziehungsbereich und so weiter unterrichten, und sind andere dazugekommen, wie eine Deutsche Eisenbahnerakademie, wie eine Northern Business School, eine kleine Universität, die mit bei uns in der Gruppe verortet ist. Und in der Summe ist es jetzt so, dass wir ungefähr 1800 Mitarbeitende haben, damit so 12.000, 13.000 Menschen jeden Tag begrüßen dürfen, die bei uns lernen, Umschulung machen, Weiterbildung machen, Ausbildung machen, Fachwirte machen und andere Dinge machen. Mhm. Also der Kern ist immer das Thema Bildung, abgesehen davon, dass wir auch Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren, aber auch da geht es natürlich immer über das Thema Bildung am Ende. Mhm. Ja, und die Stationen, die ich noch durchlaufen habe, bis ich da hingekommen bin, sind halt nach dieser Freiberuflichkeit dann noch ein Job, wo ich Personalvermittlung betrieben habe. Da bin ich dann relativ schnell ausgestiegen und dann bin ich in ein EU-gefördertes Projekt zur Qualifizierung von Mitarbeitern im Hamburger Hafen gekommen. Mhm. Das war für mich nochmal ganz spannend, weil ich da tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen konnte. Dann konnte man sozusagen da mit ganz gutem Zeitansatz sozusagen Menschen auch begleiten oder auch Projekte entwickeln, Marketingprojekte, Marketingkonzepte entwickeln, wie man Menschen dafür begeistert, einen Berufsabschluss anzustreben. Ne? Da habe ich viel daraus gelernt für das, was wir heute eben auch machen. Wie motiviere ich eigentlich Menschen, dass sie das auch tun? Also gerade die so ein bisschen ferner sind von der Ausbildung, vom Abschluss. Und, wichtiger Kern.
Also hast du aber eigentlich immer mit Menschen zu tun gehabt?
Ja, auf jeden Fall.
Weil das war ja das, was du anfangs sagtest. Ich habe gemerkt, okay, so mit Menschen, das ist mein Ding. Heute vielleicht sehr viel virtuell, mehr als früher, aber es geht immer noch darum, Menschen weiterzuentwickeln.
Und dazwischen habe ich noch eine Station tatsächlich vergessen. Ich habe schon länger nicht mehr meinen Lebenslauf hergebetet, weil ich mich ja nicht mehr bewerbe im Moment oder seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. War zwischendurch auch noch ein Bildungsträger, wo ich mich um das Thema Firmenschulung gekümmert habe. Also da ging es dann direkt um das Thema, einen Vertrieb aufzubauen für Firmenschulung. Mhm. Und dann war das die Konsequenz, von dem einen zum anderen rüber zu gehen und mich nicht mehr um das Thema Firmenseminare zu kümmern, sondern stattdessen mehr um das Thema geförderte Bildung zu kümmern.
Wenn du jetzt so auf die Heldenreise deines beruflichen Lebens zurückschaust, weil in der echten Heldenreise hat man irgendwann sein Ziel erreicht sozusagen, also Frodo Beutlin hat jetzt den Ring und geht damit, hat ihn bei Sauron da irgendwie entfernt, vernichtet oder so und geht wieder zurück ins Auenland und ist happy. Würdest du sagen, du bist jetzt an dem Punkt, wo du bis zur Rente deine Arbeit machst, oder sagst du, irgendwas brodelt noch in dir, irgendwas spürst du noch, möchtest dich nochmal verändern? Wo ist Joachim Giese in 5 Jahren?
Also erstmal glaube ich, man hat in diesem Job nie den Ring komplett und kann dann sagen, das ist alles gut, weil bei uns ändert sich jedes Jahr eigentlich so viel. Die Rahmenbedingungen verändern sich so stark, dass wir immer sehr stark darum bemüht sein müssen, Schritt zu halten. Ne? Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Also als ich 2007 eingestiegen bin, habe ich damals nur einen Standort geleitet und habe gedacht, ja, das wirst du wahrscheinlich auch wieder nur 2-3 Jahre machen können, dann wird es dir langweilig. Aber dann sind so schnell so viele Veränderungen gekommen, dann ist diese Veränderung in das virtuelle Klassenzimmer hineingekommen, dann sind wir, also vorab sind wir in einer kleinen Krise gewesen so, und dann kam das mit dem virtuellen Klassenzimmer und dann kam eine riesen Wachstumsherausforderung und damit verbunden natürlich auch viele Veränderungen, dass das Unternehmen sehr gewachsen ist dann von einigen hundert Mitarbeitern jetzt auf die jetzige Größe. Und da ist aber immer eine große Veränderung drin. Und jetzt haben wir gerade die große Herausforderung seit 2-3 Jahren mit dem Thema KI in unser Business hineinzubringen, KI in das Lernen reinzubringen. Und das sind Riesenherausforderungen, die wir für die nächsten Jahre haben. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es mir langweilig wird. Insofern habe ich auch keine Idee, woanders hinzugehen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube auch gar nicht, dass ich woanders so gut hinpasse. Also muss ich auch ganz demütig sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein Manager, der dann sagen würde, ich kann jetzt auch woanders hingehen, werde sofort wirksam. Es würde sicherlich eine Zeit passen und ich glaube auch, dass ich auch deswegen ganz gut zur WBS passe, weil die WBS zu mir passt.
Kurze Rückfrage noch. Du hast gesagt, wir hatten da auch eine kleine Krise, ging nicht ganz so gut. War das vor Corona oder nach Corona? Nur damit man es zeitlich mal so einordnen kann.
Das war lange vor Corona. Das war eigentlich, ja, das war schon eine Zeit 2008, 2009. Da hatte die WBS relativ kurze und flexible Maßnahmen. Dann gab es eine Zeit lang mal keine öffentliche Förderung
Ah, okay.
für Weiterbildung und dadurch sind wir relativ schnell in eine Krise reingekommen, weil die Kurse so kurz waren. Wir hatten die Kunden sozusagen für nur kurze Zeit bei uns im Unternehmen und deswegen mussten wir schnell reagieren. Das Gute war, wir haben das dann auch getan, weil wir schneller und heftiger in eine Krise gekommen sind als die Mitbewerber und dann haben wir schnell was verändert. Corona war das Gegenteil einer Krise für uns,
War ein
weil
Beschleuniger für euch eigentlich, ne?
ja, kurzfristig war es ein Beschleuniger, weil wir haben natürlich alle Kunden ohne weiteres nach Hause schicken können, weil der Unterricht sowieso schon virtuell stattfand. Dann hat man nur noch den Ort des physischen Lernens verändert, aber letztendlich haben wir dann die Hardware den Leuten nach Hause geschickt. Im Nachhinein war es dann gar nicht so erfreulich, weil plötzlich alle das konnten, was wir konnten.
Ja, okay,
Also
verstehe.
da geht schnell mal ein Wettbewerbsvorteil verloren dadurch, weil wissen wir ja alle, es ist ja überall ein Standard, auf diese Art zu unterrichten.
Ja, also heutzutage ist es so, dass wir im Business, in der Agentur uns wundern, wenn jemand anruft. Weil normalerweise hat man einen Videocall mit irgendjemand, ja. Früher war es genau umgekehrt, da war der Videocall das Besondere. Heute ist der Videocall die Normalität, weil die Infrastruktur halt überall da ist.
Ja.
Verstehe ich schon. Aber ich glaube, in Summe ist es eher ein Treiber für euer Business gewesen damals.
Also damals war es ein Treiber. Übrigens, erster Arbeitstag 2007, Videocall. Also das war damals der Standard und es war damals auch schon ein Standard, dass das über Video zu erfolgen hat und dass man die Kamera auch anmacht.
Wahnsinn.
Also da waren wir sehr früh dran und insofern haben wir auch ein paar Jahre mehr Zeit gehabt mit diesen Möglichkeiten zu arbeiten.
Also ich bin ja auch als Speaker unterwegs, kleine Randbemerkung, weil du sagst, es ist 2007. Und da habe ich unter anderem einen Vortrag über Kreativität und da zeige ich die Schreibtische von berühmten Menschen, also Martin Luther King, Einstein, unter anderem auch Steve Jobs. Und ich habe ein Bild von seinem Schreibtisch von 1993. Also die Analogie in dem Vortrag, um das zu Ende zu erzählen, ist, dass die alle wahnsinnig unaufgeräumte Schreibtische hatten. Und Albert Einstein gesagt hat, wenn ein vollkommen aufgeräumter, sauberer Schreibtisch der Beleg ist, nee, wenn ein unaufgeräumter Schreibtisch der Beleg ist für ein unaufgeräumtes Gehirn, für was ist denn dann ein leerer Schreibtisch der Beleg? Ja. Und das ist der Originals, das Zitat, das ihm zugesprochen wird. Und was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, ist, da habe ich ein Bild von Steve Jobs und er hat 1993 eine Videokamera an und macht eine Videokonferenz. Ja. Also es gab die Technologie, aber natürlich nicht in der Breite und schon gar nicht in Deutschland. Das Thema, glaube ich, müssen wir nicht ausbauen, aber ist definitiv so. Wenn du 2007 natürlich schon Videocalls gemacht hast, dann Gratulation, dann war das leichter für euch in der Zeit von Corona. Ich muss dazu sagen, damals unsere Agentur, meine Agentur, wir mussten innerhalb von Wochen alles umstellen. Ja. Und das war schon heftig, aber ist ja nicht unser Thema heute. Wenn du jetzt so auf deine Karriere schaust, at all, jetzt bist du da und du sagst, und das finde ich total schön, und das klingt auch gerade bei jemandem, der so, ne, ich will das jetzt, ist nicht despektierlich gemeint, aber eine bewegte Karriere hatte, also mit Autohaus-Karriere, doch keine Autohaus-Karriere, Trainee, sind doch abgebrochen, woanders, dann da beim Bildungsträger, da, dann auch mal selbst gezweifelt, so ein bisschen, ist das eigentlich der richtige Weg, weil ich könnte eigentlich mehr Geld verdienen und solche Dinge. Wenn das jetzt alles mal zurückschaust auf alles, gibt es irgend so einen Tipp, wo du sagst, aus meiner beruflichen Vita würde ich das jungen Menschen empfehlen, wenn sie vielleicht so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 sind und in die Karriere starten? Gibt es da irgendwas? Ich hätte aus einem deiner Sätze was abgeleitet, würde dir gerne den Vortritt lassen.
Also, ich glaube, was wir jungen Menschen durchaus mitgeben können, sie sollen sich was trauen und sollen es einfach auch mal machen. Es wird schon auch gelingen. Es ist nicht alles planbar. Auch das heißt, man sollte die Chancen einfach wahrnehmen. Im Nachhinein sieht ja ein Leben immer ganz anders aus. Man stellt fest, das ist einfach sowieso anders geschehen. Manches geschieht auch. Man muss aber den Dingen einfach eine Chance lassen. Also insofern, Optionen entstehen nur, wenn man sie zulässt.
Sehr schön. Ich hätte gesagt, aus deinen letzten Sätzen, die du gesprochen hast, da hast du sehr schön gesagt, ich passe so gut zur WBS-Gruppe, weil sie zu mir passt. Ja. Und ich glaube so, es muss passen. Das ist so platt wie wahr. Und ich glaube persönlich auch, dass man relativ schnell in einem Job merkt, ist das das, wo mein Purpose auch wo ich meinen Purpose leben kann, oder ist es tatsächlich nur Geld verdienen? Das ist ja ein Unterschied. Ja. Also insofern.
Ja, und du hast ja zum Eingang gesagt, man reflektiert in so einem Gespräch auch. Da muss ich nochmal sagen, kann ich auch dran anknüpfen, wo ich erzählt habe, dass ich mich im ersten Job ein bisschen unwohl gefühlt habe, gemerkt habe, das bin nicht ich, das ist nicht authentisch. Also mal die Frage, wie weit entwickelt man sich in so einem Unternehmen dann am Ende? Also da war damals so die Hoffnung, man wächst da rein, weil irgendwann passt man dann auch dazu. Aber dann ist auch die Frage, ist man dann passend gemacht worden? Will man das eigentlich? Und genau. Ich glaube, je weniger man dort fremdelt, desto besser kann man sich dann auch entwickeln. Ja. Und mir ist es wirklich so gegangen, als ich in das Unternehmen reingekommen bin 2007, dass ich gemerkt habe, die Dinge gelingen mir, die Dinge funktionieren, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen habe ich eine gute Ebene, mit denen komme ich gut klar, und habe da einfach gemerkt, da funktioniert es, da passt es.
Ja, super. Und was ich so mitnehme aus unserem Gespräch jetzt von dir ist, dass auch so Menschen, die an einer sehr exponierten Position sind, so wie du jetzt, und eine tolle Karriere auch hingelegt haben, auch zwischendurch mal gezweifelt haben. Und aber was ich so mitnehme aus deiner Vita ist im Wesentlichen, dass du immer deinen Weg gegangen zu sein scheinst, weil du irgendwie gemacht hast, das, was du, oder das getan hast, was, von dem du dachtest, das ist wirklich auch das Beste. Und das möchte ich. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Appell an die Menschen da draußen und an dich, wenn du zuhörst, bis hierhin, vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du zugehört hast, ja, natürlich kann man immer leicht sagen, mach das, was du fühlst. Es gibt immer Rahmenbedingungen, die einem bestimmte Dinge vorgeben. Gerade wenn man zwei Kinder hat, kann man nicht einfach sagen, ich mache mich jetzt mal selbstständig und mache irgendwas. Man muss kalkulieren und rechnen. Aber am Ende des Tages merken Menschen, glaube ich, sehr schnell in sich drin, ob das gut ist, was sie machen oder nicht. Und das ist somit die geilste Motivation, die man für einen Job haben kann, wenn man merkt, okay, ich muss da nicht hingehen zum Arbeiten, sondern es ist das, was ich wirklich fühle. Also das finde ich sehr schön. Und das ja, es schließt auch deine berufliche Vita so ein bisschen ab. Warum du dich jetzt noch so ein bisschen geschlängelt hast, ja, ist die Frage, beziehungsweise habe ich noch keine Antwort rausgehört. Deswegen bohre ich mal investigativ nach und frage nochmal. Joachim, in 4-5 Jahren sitzt, oder habe ich einfach nicht richtig antizipiert aus der Antwort, dass du sagst, ich bin eigentlich noch da, wo ich jetzt bin, weil da bin ich richtig.
Doch, das ist ganz eindeutig. Also da bin ich richtig und da sitze ich auch. Nur werden wir ganz andere Themen vor uns haben, als die wir jetzt vor uns haben. Also wie gesagt, es ist wahnsinnig spannend, was gerade passiert, weil wir die Art, wie wir unterrichten, die Art, wie wir das organisieren, die wird sich radikal verändern. Und 4-5 Jahre ist da schon eine sehr lange Zeit. Also
das stimmt, das stimmt.
Ich komme gerade aus vielen spannenden Terminen, wo man über sowas nachdenkt. Und wir freuen uns, wenn wir wissen, wie es eigentlich in 2 Jahren aussieht. Aber es sind Chancen. Also das ist, da wird sich eine Menge tun und das wird sehr, sehr spannend sein.
Das sehe ich auch so. Und wir hatten ja, du hast ja eben selbst erwähnt, jetzt hätte ich nochmal danach gefragt, aber um einfach auch das nicht auszuklammern, das Thema, wir haben ja das Thema KI, was bei euch mit Sicherheit auch massiv durchschlägt. Und ich sage auch immer und in meinen KI-Vorträgen und wenn ich Schulungen mache, sage ich den Leuten immer, Kompetenz geht noch vor KI und das wird auch lange Zeit so bleiben, glaube ich. Also KI richtig nutzen, KI richtig anwenden im Sinne des Lernerfolgs und der eigenen Kompetenz. Aber am Ende brauchst du immer, also ich denke schon auf lange Sicht auch noch, den Menschen, der ein Ergebnis validieren kann, der einfach auch ein Ding überprüft und nicht einfach nur die KI machen lässt. Also ich glaube, da geht es wirklich darum, Prozesse sinnvoll mit KI anzureichern, sodass es im Sinne des Lernenden ist. Und das sehe ich bei euch genauso spannend wie bei uns im Marketing und an vielen anderen Stellen auch. Also da sind wir d'accord. Mein lieber Joachim, jetzt sind wir am Ende deiner Heldenreise, was die Karriere angeht. Das heißt, du bist jetzt da, wo du eigentlich hingewollt hast und du fühlst dich richtig gut und da bist du auch in 3, 2, 3, 4 Jahren, whatever noch. Das heißt, wir sind auch so ungefähr am Ende des Podcasts. Ich habe aber immer noch ein paar Abschlussfragen. Und die erste Frage, die ich habe, ist, gibt es irgendwas, was du gerne noch den Menschen draußen mitgeben würdest? Irgendeine Frage, die du gerne beantworten möchtest, die ich nicht gestellt habe?
Frage an die Menschen draußen sozusagen habe ich jetzt nicht. Mhm. Ich hätte jetzt eher so umgedacht, immer noch eine schöne Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe für die nächste Zeit, wenn ich das vielleicht in die Richtung beantworten darf.
Ja, gerne.
Ich merke, was wir mit Lernen alles so bewegen und bewirken können. Und ich merke aber auch, dass da Dinge auch offen bleiben. Und für mich ist immer noch ein großer Wunsch, mit Lernen auch sozusagen niedrigschwellige Angebote im Bereich Sprache, aber vor allen Dingen, das ist noch ein Wunsch, woran ich arbeiten möchte, beim Thema Alphabetisierung und so weiter, da auch zu arbeiten. Also wenn ich über KI und die ganzen Möglichkeiten nachdenke, dann hoffe ich, dass wir schaffen, auch die Menschen, die heute mit Lernen weniger zu tun haben, gerade durch diese Technik mehr heranzuholen und da ja, Menschen wieder mehr zueinander zu bringen. Beim Thema Sprache habe ich auch noch eine ganz große Hoffnung. Habe ich gerade die letzten Tage ein paar Gespräche zugeführt, dass wir mit KI miteinander sprechen können, mit fremden Menschen. Das macht mir übrigens sehr viel Hoffnung, ne? Dass wir über eine Brille, die wir uns irgendwann aufsetzen, mit dem Knochenschall sozusagen eine simultane Übersetzung haben und dann auch mit Menschen jedweder Herkunft an jedwedem Ort auch reden können. Das ist für mich eine tolle Perspektive.
Also witzig, dass ich genau das Beispiel jetzt erwähnen wollte. Ich habe nämlich eine Meta-Brille, eine Ray-Ban Meta, schon seit 2 Jahren übrigens. Ja, also noch die alte, ich sage immer so ein bisschen das Erich Honecker Gedächtnismodell. Die ist noch, hat noch einen relativ dicken Rahmen, aber die funktioniert astrein. Da gibt es ja alle Meta-KI-Updates und seit kurzem in Deutschland auch mit KI. Und ich habe tatsächlich jetzt wirklich im Real-Time das erste Mal Übersetzungsleistung probiert. Und ich muss sagen, es funktioniert ähnlich, muss man sich so vorstellen, man setzt eine Brille auf, wie du schon sagst, man hat nichts im Ohr, also man hat über den Bügel die Übertragung und man sagt dann einfach, da spricht jetzt jemand in Englisch, bitte übersetze auf Deutsch. Und es ist so ähnlich wie im Fernsehen beim Übersetzer. Es kommt ganz gering zeitversetzt, aber es kommt perfekt. Ja. Also, und wenn das jetzt in Kürze, es gibt ja nur aktuell, glaube ich, 4 oder 5 Sprachen bei dieser Technologie, also bei diesem Anbieter. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann es in den Apple AirPods integriert ist und so weiter. Und dann wird es tatsächlich so sein, dass du nach Korea, nach Venezuela, nach Kanada, nach Grönland fährst und dich mit den Leuten unterhältst und du bekommst es in Deutsch ins Ohr. Also da warten spannende Entwicklungen, glaube ich, überall auf uns. Und ich glaube, der zentrale Satz, und ihr Lieben da draußen, wie gesagt, Joachim ist jemand, der eine sehr exponierte Position in so einem riesigen Unternehmen hat, aber da als dieser Mensch auch die Vision zu haben, zu sagen, das ist eigentlich mehr Chance, als dass wir Angst haben, so die typische German Angst, ja, die können wir da mal beiseite legen und sagen, Leute, lasst uns einfach tolle Lösungen damit machen für Weiterbildung, für Marketing und für andere Dinge. Also ganz große Props an dich dafür, weil das finde ich mega stark, dass du das auch gesagt hast. Letzte Frage, mein Lieber. Nee, vorletzte. Mach ich jedes Mal falsch. Ihr wisst das schon. Vorletzte Frage. Auf der größten Kreuzung, die du in deinem privaten Umfeld hast, in der Nähe, so eine richtig vielbefahrene Kreuzung, darfst du in der Mitte eine LED-Wand aufstellen. Die bleibt 4 Wochen an. Und du darfst draufschreiben, was du möchtest. Das heißt, umgekehrt, die Leute, alle, die da fahren, sehen das. Was steht auf der Wand?
Seid großzügig zueinander.
Das schreibe ich mir schnell auf. Finde ich schön und lasse ich einfach jetzt so stehen. Vielen Dank dafür. Und ja, meine letzte Frage, mein Lieber, du bist eine Empfehlungsgast. Das heißt, ich frage am Ende meines Podcasts immer die Menschen. Hast du einen Menschen, der eine sehr interessante Vita hat, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat oder besondere Ausprägungen in irgendeine Richtung hat, der hier mal eingeladen werden sollte? Gibt es da jemanden?
Da bin ich spontan nicht drauf vorbereitet. Ich weiß, das kann ich jetzt gerade kein
Nennen. Ist überhaupt nicht schlimm. Das macht gar nichts, weil ich sage den Leuten immer, kannst mir auch im Nachgang schicken. Und tatsächlich kommen meistens im Nachgang dann interessante Gäste, weil natürlich so spontan zu sagen, ja, der oder die oder das, ne, verstehe ich total, ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, mein Lieber, dann. Der muss ja auch wollen oder die.
Ja, also ich frage dann immer an, so wie bei dir, und manchmal klappt es nicht, beides ist total okay. Also muss man ja auch mögen in so einem Podcast. Lieber Joachim, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben das trotz umgefallener Wand spontan sehr gut durchgezogen. Auch nochmal danke, dass wir 2 Anläufe nehmen konnten, es hat ja einmal nicht geklappt. Danke an deine Kollegin, ich habe schon wieder vergessen, wie man den Namen ausspricht, aber deine Kollegin, die das administriert hat. Ja, und dann würde ich sagen, dann, wenn wir uns, also ich glaube, der Podcast kommt erst nach Weihnachten, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall um Weihnachten rum, dann wünsche ich dir, obwohl du jetzt nicht so der Weihnachtsfreak bist, sag ich mal, trotzdem schöne Feiertage.
Wenn es denn soweit ist, Wolfgang, werde ich es auch genießen. Genau. Es ist nur nicht so, dass ich da 4 Wochen vorher schon mich in Weihnachtsstimmung begebe. Wenn es dann soweit ist, habe ich auch Spaß dran.
Genau, und mit Kindern und Geschwistern und Familie wird es bestimmt auch ganz besinnlich und schön und man redet einfach mal wieder und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg im nächsten Jahr, dass deine Wünsche so in Erfüllung gehen, wie du sie dir wünschst. Ich glaube, Gesundheit ist das, auch wenn es platt ist, immer das, was am wichtigsten ist für uns alle. Und der Rest ergibt sich schon, besonders wenn das Glas halb voll ist. Dafür danke ich dir sehr, Joachim.
Ich danke dir auch, Wolfgang. War toll, bei dir zu sein. Ein tolles Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Weihnachtszeit und die nächste Zeit.
Herzlichen Dank. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.